Ja, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Studieren geht über Probieren. Und bei mir ist heute Frau Frechter Hassan-Zada und ehemalige Masterstudentin von uns. Hallo, Frau Hassan-Zada.
Hallo.
Frau Hassan-Zada hat Abitur gemacht in Darmstadt. Anschließend ist sie dann, das darf man, glaube ich, gerne so sagen, an eine renommierte Universität gegangen, nämlich an die Universität zu Köln und hat dort VWL und BWL studiert. Und das darf man natürlich auch sagen. Danach hat sie noch einen weiteren Schritt gemacht an die Fernuniversität und dort hat sie Master Wirtschaftswissenschaften gemacht und erfolgreich abgeschlossen jetzt vor kurzem und bei mir ihre Masterarbeit geschrieben. Ja, und wie das bei Fernstudenten immer so ist, die arbeiten ja auch richtig. Ne? Und Frau Hassan-Zada ist schon seit Jahren tätig im Bereich des Sales Controllings in einem ja, weltweit tätigen Großkonzern mit mehreren tausend Mitarbeitern und beschäftigt sich so mit vielen Dingen, die man im Konzerncontrolling so auch im Studium kennenlernt. Ja, nochmal herzlich willkommen. Wir wollen anfangen allerdings nicht mit dem spannenden Thema Controlling, sondern mag für einige auch ein bisschen spannender sein mit dem Thema Management. Nämlich Frau Hassan-Zada hat geschrieben über die Besetzung von Positionen des Top-Managements und hat da mal so den aktuellen Stand ausgewertet von Anforderungen an Top-Manager. Ja, Frau Hassan-Zada, sind die heute anders? Also müssen die Top-Manager sich heute neuen Anforderungen stellen, als das vielleicht früher der Fall war?
Erstmal auch von meiner Seite hallo und vielen Dank, dass ich teilnehmen darf an Ihrer Videoreihe. Im Rahmen der Masterarbeit habe ich natürlich auch die ganzen Kompetenzen bzw. Anforderungen fachlich sowie auch persönlich analysiert. Zu den fachlichen gehört natürlich, da hat sich nichts geändert, auf jeden Fall ein Hochschulabschluss.
Ja.
Und gern gesehen sind natürlich auch internationale Erfahrungen beziehungsweise auch sichere Kenntnisse in der Fremdsprache Englisch. Ohne einen Hochschulabschluss ist es kaum vorstellbar, dass man an Positionen kommt, die im Top-Management sind. Also da hat sich nichts geändert. Genau, bei dem Persönlichen, das war für mich sehr interessant, weil ich habe in der Literaturrecherche jetzt nichts gefunden, die mir jetzt die Anforderungen der persönlichen Kompetenzen für Führungskräfte beschrieben hätte. Es wurde sehr oft analysiert, was erfolgreiche Führungspositionen ausmacht, beziehungsweise Führungskräfte. Also ein erfolgreicher Geschäftsführer, was er eben für persönliche Kompetenzen hat. An Anforderungen habe ich leider in diesem Bereich nichts finden können. Ja.
Also, wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Theorie guckt, nun bin ich ja nun auch kein Personalfachmann, aber ein
Ja.
bisschen kenne ich mich da ja auch aus. Wenn ich mir so die ganzen Führungstheorien anschaue, so, da gibt es ja auch so welche, die sagen, ja, man muss eher so einen kooperativen Führungsstil haben. Das klingt ja auch immer so ein bisschen netter irgendwie so. Und es gibt ja noch so tausend Zwischensortierungen, aber dann kommt man nachher irgendwo zum Autoritären und der wird dann immer, hat immer so ein bisschen so ein negatives Image. Muss denn heute eine Führungskraft wirklich etwas kooperativer oder vielleicht auch kommunikativer sein, als es vielleicht früher der Fall war?
Also ich denke, es hat sich natürlich viel geändert im Laufe der Zeit. Auch in anderen Positionen, die jetzt nicht das Top-Management betreffen, aber insgesamt in Positionen, die man in weltweit führenden Unternehmen hat, die auch international ausgerichtet sind, hatte man eben vor 20 Jahren einen ganz anderen Führungsstil als jetzt. Also man sieht es jetzt auch in der Corona-Krise, dass viele Unternehmen sich weigern, einfach Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken. Also da sieht man ja auch in den Medien, die Regierung bittet eben viele Unternehmen das in Betracht zu ziehen, aber dennoch sieht man da keine Unterschiede oder keine starken Unterschiede. Und das liegt, denke ich, auch daran, dass das Management in solchen Unternehmen eben noch auf die alte Art und Weise, ich sage es mal in Anführungsstrich, führt, was eigentlich in der aktuellen Situation oder in der heutigen Welt nicht mehr tragbar ist, vorsichtig
Ja,
ausgedrückt.
finde ich einen ganz wichtigen Punkt, das stelle ich auch fest. Also wir in der Hagen sind übrigens vorbildlich, glaube ich, was das Homeoffice in Corona angeht. Aber
Ja.
das waren wir auch schon vor Corona übrigens.
Ja.
Aber Spaß beiseite. Nein, ich höre das auch von vielen Unternehmen oder ich weiß es auch von vielen Unternehmen, dass da jetzt in Corona-Zeiten Homeoffice irgendwie nicht so angesagt ist. Liegt da echt das Misstrauen dahinter? Wobei einige, wenn man sich mit Führungskräften unterhält, dann sagen die meistens immer, ja, die haben ja gar nicht die Voraussetzungen zu Hause für Homeoffice. Ne? Mangels an der Internetverbindung und WLAN haben die auch nicht und so. Aber da denke ich mir, oder ist das nur ein bisschen vorgeschoben? Haben die einfach so ein Misstrauen, dass die Leute zu Hause nicht richtig arbeiten?
Also ich denke auch, dass der Hauptfaktor eben die Kontrolle ist, die man dann eben nicht hat über die Mitarbeiter, wenn die im Homeoffice arbeiten. Also ich denke, man sollte vielleicht, aktuell ist es ja eine spezielle Situation, aber wenn man eine gesunde Balance findet zwischen Homeoffice und Büro, weil die Anwesenheit im Büro ist manchmal schon notwendig und es ist auch, wenn es um bestimmte Themen geht, einfacher, wenn man dann face-to-face spricht, als dann über Skype oder sonstige Videounterhaltungssysteme. Aber man sollte da schon eigentlich die Möglichkeit den Mitarbeitern geben, dass sie auch von zu Hause aus arbeiten. Und ich denke, der Hauptfaktor ist eben, dass man die Kontrolle über die Mitarbeiter dann von den Händen gibt, ne? Aus den Händen gibt.
Ich kann zumindest feststellen, bei den Leuten, wo ich weiß, dass sie im Homeoffice sind, und ich rede jetzt nicht von der wissenschaftlichen Welt, weil die war ja in der Bildung schon immer Sonntag gleich Montag. Ne? Aber ich stelle also fest, wenn ich mit Leuten kommuniziere, dass die auch teilweise am Wochenende dann antworten, beispielsweise eine Mail oder wie auch immer. Wo ich gesagt habe, das hat es zwar vorher auch nicht gegeben. Also
Genau.
Ich finde das eigentlich sehr, sehr, sehr angenehm. Und man muss natürlich als Typ für Homeoffice auch dafür sein. Also, wenn man nicht so ein freier Typ ist, dann muss man sich, glaube ich, auch schon den Wecker stellen.
Das ist dann morgens Also, es gibt sehr viele Menschen, die dann eben ihre Notebook offen stehen haben und auch mal abends kurz nachschauen, habe ich eine E-Mail und dann direkt antworten oder auch am Wochenende. Also da hat man nicht wirklich diesen Cut, wo man sagt, jetzt ist Feierabend, ich packe meine Sachen und gehe nach Hause und dann ist erstmal Schluss. Ne? Also das ist, sehe ich bei vielen, die ich auch selber kenne, dass da im Homeoffice ja im Prinzip die Arbeit nie endet.
Stimmt, also meine Mitarbeiter kennen das, dass ich die Samstag oder Sonntag anmelde. Ja. Aber gut, okay, wir wollen noch ein bisschen über das Controlling sprechen. Das ist ja noch viel spannender, sag ich jetzt mal so aus meiner persönlichen Perspektive. Da, wenn ich mir das so durchlese bei Ihnen, was Sie alles so machen, dann ist das ja so, also Reporting, Kennzahlen, Analyse, Forecasting und so weiter und so fort. Mhm. Und ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber ich vermute mal auch, dass Sie mittlerweile so ein standardisiertes Reporting-System haben, wo Sie auf Knopfdruck wahrscheinlich alle möglichen Daten über Ihren Konzern sich dann sofort oder aber zumindest monatlich, schätze ich mal so, ansehen können. Und braucht man denn noch Controlling? Ist das nicht überflüssig, die Controller? Die kosten ja alles Geld, Gemeinkosten.
Also ein Unternehmen ohne Controller fährt auf Dauer, glaube ich, Gefahr, gegen die Wand zu fahren.
Doch, das ist das Schlusswort. Nein.
Also mir hat mal ein Bekannter gesagt, dass bei einem Unternehmen, wenn, ich sag mal, das Leben im Unternehmen beendet wird, der Controller der Letzte ist, der das Licht ausmacht. Und die Aussage hat schon sehr Gewicht. Controlling sehen viele, und das liest man auch sehr oft, als Erbsenzähler. Und Zahlenfriedhofersteller habe ich jetzt auch oft gehört, aber es ist eigentlich ein Muss, Controlling im Unternehmen zu haben. Und das Controlling ist nicht nur dafür da, eben Analysen zu fahren und Vergleiche zu machen, sondern ist in sehr, sehr vielen anderen Bereichen auch tätig. Ja. Also um überhaupt im Controlling zu arbeiten und einen Überblick über das Unternehmen zu haben oder über die Unternehmensvorgänge, muss man sich als Controller auch mit dem ganzen Unternehmen auseinandersetzen. Also dazu gehört die Produktion, dazu gehört der Vertrieb, dazu gehört alles eben. Und nicht nur eben die Abteilung Finanzen und Controlling.
Jetzt waren Sie ja oder sind Sie ja jahrelang im Sales Controlling oder Vertriebscontrolling tätig gewesen. Genau. Ist das nicht ein Widerspruch in sich, also Vertrieb und Controlling oder so?
Nein. Also, ich denke, viele oder alle Unternehmen interessiert es am Monatsende, wie viel Umsatz gemacht wurde. Und Umsatz ist am Vertrieb gekoppelt. Ja, also Vertriebscontrolling ist so zu verstehen, dass man eben diese Umsätze, die monatlich, jährlich entstehen, die im Budget oder Forecast geplant werden, dass man diese auf die letzte Ebene runtersplittet und analysiert. Es sind bei manchen Firmen sind es Produkte, bei anderen sind es Dienstleistungen. Man kann sehen, welche Märkte beispielsweise, wenn man sich die Forecast-Zahlen anschaut, welche Märkte da weiterhin steigen, Potenzial drin steckt, welche eben wegbrechen. Und so kann ein Unternehmen auch schon sehr früh anfangen, dann Entwicklungen eben in diese Richtung zu machen. Das hätte man nicht wissen können, wenn es kein Controlling gibt. Ich meine, klar gibt es dann die Vertriebler, die ihre eigenen Geschäfte haben und wirklich
die. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollte ich die mal fragen, ob die das Controlling genauso positiv sehen wie wir.
Also es gibt durchaus Berichte, auf die die Vertriebler wirklich wöchentlich sehnsüchtig warten, um eben ihre eigenen Werte zu sehen oder ihre Analysen. Dann haben die
so eine Art positiven Wettstreit oder so, kann man das so sagen?
Bitte?
Haben die so eine Art positiven Wettstreit, kann man das so
Vertrieb sagen? Und Controlling, meinen Sie?
Nee, die Vertriebler unter sich.
Kommt drauf an, welches Unternehmenskonzept Sie betrachten. Also in Produktionsfirmen, denke ich, oder in der chemischen Industrie. Also, weil was ich sagen kann von meiner Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe, hat jeder Vertriebler seinen Part und muss auch dafür sorgen, seine Ziele zu erreichen. Und da gibt es jetzt keinen Machtkampf zwischen den Kollegen, dass die jetzt sagen, ich nehme dir das Geschäft weg. Sondern es ist eher eine Zusammenarbeit. Ja. Und das ist, finde ich, auch sehr gut, weil das ist konstruktiv für eine Firma, dass die Kollegen oder die Vertriebler zusammenarbeiten miteinander, als dann, wenn man kleinere Machtkämpfe zwischeneinander hat.
Immer besser. Ja. Kennen Sie noch Excel?
Ja, natürlich.
Das heißt, damit arbeiten Sie auch dann auch noch im Unternehmen, oder?
Auf jeden Fall. Also Excel ist ein super Tool. Ist auch ein mächtiges Tool, wenn man weiß, wie man es anwenden kann oder sollte. Leider ist es aber bei Excel so, dass es sehr häufig dann bei Unternehmen, die sehr kompliziert strukturiert sind oder größere Datenmengen zu analysieren sind, dass es sehr schnell ans Limit gerät und sehr oft auch abstürzt. Oder beispielsweise hatte ich mal einen Fall, da war die Formel so lang, da hat die Excel-Tabelle gesagt, geht nicht. Also daran kann man auch sehen, wie komplex manche Fälle sein können. Ja. Genau. Excel an sich natürlich auch für schnellere Ad-Hoc-Analysen ist natürlich Excel super geeignet.
Ja. Und Geschäftsmodelle, ist das schon künstliche Intelligenz bei Ihnen Thema oder eher weniger?
Also ich denke, viele Firmen, die von der Größe her nicht unter Kleinstunternehmen fallen, also mittelständige Unternehmen oder Konzerne. Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder von Ihnen mindestens eine künstliche Intelligenz hat in Form von Systemen, die dann monatlich, quartalsweise, jährlich dann geeignete Reports rausspucken, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Also die kann man dann exportieren. Da hat man auch die Vorher-Nachher-Vergleiche, berechnete Kennzahlen und ja.
Gut, Frau Hasan-Zahra, ich sage vielen Dank für das angenehme, kurzweilige Interview und wir halten fest, ohne Controlling geht gar nichts. Ne? Also das ist nochmal für die künftigen Studierenden hier als Schlusssatz dann eben halt festhalten. Alles klar. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und bis demnächst mal.
Danke.
Vielen Dank für das Interview.
Danke. Tschüss.